Luca ist 13 und macht seinen Pflegeeltern das Leben zur Hölle. Über einen Jungen, der es sich und anderen ziemlich schwer macht.
Irgendwann kriegt man richtig Angst vor Luca. Es heißt, er habe eine Tür eingetreten, um an sein Handy zu kommen. Er habe seine Mutter körperlich bedrängt und fettes Schwein genannt. Er habe ein viel jüngeres Nachbarmädchen aufgefordert, sich auszuziehen. In seiner Schule hätten die Kinder abgestimmt und alle seien dafür gewesen, dass er die Klasse verlässt. Weil er sich an keinerlei Regeln halte. Nie. Und dann holt man ihn ab in der psychologischen Tagesklinik, wo er bis 15 Uhr lernt und mit Therapeuten spricht, weil es die Lehrer und Mitschüler in der Schule nicht mehr mit ihm aushalten. Weil er im Unterricht laut und unkonzentriert ist und auch schon mal aus dem Raum geht und alles ständig provoziert. Bevor er aus dem Klinikgebäude tritt, nimmt Luca noch schnell sein Handy in Empfang, das den Vormittag über weggeschlossen war. Er kann einen daher nur ganz kurz begrüßen, denn erstmal muss alles auf dem iPhone gecheckt werden. Etliche WhatsApp-Nachrichten und einige auf Snapchat. Dann viele neue Videos auf YouTube und Instagram. Luca betreibt jetzt also das berühmte Multitasking. Auf dem Weg zur Dönerbude zeigt er noch ein paar Filmchen auf TikTok. Ein junger türkischer Mann macht sexistische Witze und eine koreanische Turnerin bricht sich nach einem Salto beide Beine. Zumindest sieht es so aus. Kann aber auch KI sein, sagt Luca. Ach, guck mal, hier ist noch ein Video, darin steht ein blitzblanker BMW sehr stylisch in einer leeren Parkgarage. Die Kamera fährt um das Auto herum, mal ganz nah, dann entfernt sie sich wieder. Im Hintergrund pumpen Beats. Jetzt tanzt die Kamera mit dem Wagen, am Schluss scheint sie durch das Cockpit zu fliegen, Close-up vom Tacho. Ein neuer Clip von BMW? Nee, hab ich mit der Drohne gemacht, sagt Luca. Überhaupt Autos. Auf dem Weg zum Imbiss zeigt Luca auf einen rot-goldenen Maybach, der hier in Hamburg-Eppendorf am Straßenrand steht. Schon geil, aber leider nicht ganz der neue, sagt er. Dann erzählt er noch vom neuen Airbus, der richtig weit fliegen kann, obwohl er gar nicht besonders groß ist. Wegen der neuen Turbinen von Rolls-Royce, die sind sparsamer, sagt Luca. Kurze Zwischenfrage, bevor die Döner kommen. Kann man Luca vielleicht irgendwo anders unterbringen als in der Tagesklinik? Zum Beispiel in der Entwicklungsabteilung eines Startups? Geht leider nicht, denn Luca ist erst 13. Für sein Alter beschäftigt sich Luca schon mit ziemlich vielen, aber man muss auch sagen, mit ihm beschäftigen sich auch ziemlich viele. Psychologen, Jugendämter, Ärztinnen, Ergotherapeuten, Sozialarbeiterin und natürlich in erster Linie quasi an vorderster Luca-Front seine Pflegeeltern Mark und Tina. Die haben mittlerweile einen ganzen Ordner mit fachärztlichen Stellungnahmen und Entwicklungsberichten. Auf hunderten Seiten wird Luca als Kind beschrieben, das nur wenig Impulskontrolle hat und kaum Frustrationstoleranz, das sich nichts vorschreiben lassen will und ständig fordert. Vor allem aber, Luca braucht sehr viel Aufmerksamkeit, will immer im Mittelpunkt stehen. Daher wohl auch seine krassen Aktionen. Eltern beschimpfen, Lehrer nachäffen, Mitschülerinnen beleidigen. Dabei haben Mark und Tina, zu denen Luca schon als Säugling kam, alles versucht, damit aus ihm ein empathischer Mensch wird. Und fragen sich angesichts andauernder Erfolglosigkeit nun, warum ist Luca so? Was ist in den ersten 2,5 Monaten seines Lebens passiert, die er nicht bei uns war? Tina sitzt auf einem sehr großen weißen Ledersofa in einer sehr großen Dachgeschosswohnung. Sie ist eher klein, voller Energie und wenn sie von ihrem Pflegesohn spricht, wird sie gleich noch energischer. Denn mal ehrlich, wo soll sie da anfangen? Vielleicht damit, als sie ihn zum ersten Mal sah. Ein kleines Bündel mit dunklen Haaren. Tina, die damals Mitte 40 war, und ihrem 9 Jahre jüngerer Mann Mark hatten sich so sehr ein gemeinsames Kind gewünscht, aber irgendwie hatte es nicht geklappt. Sie erkundigten sich schließlich beim Amt nach der Möglichkeit eines Pflegekindes und bekamen erstmal einen Vordruck mit vielen Fragen. Könnten sie damit leben, wenn die leiblichen Eltern im Knast sind? Würden sie auch ein blindes Kind aufnehmen, eins mit Behinderung? Schwierige Themen allesamt, wie überhaupt der ganze Prozess, ein Pflegekind zu bekommen. Dabei waren Tina und Mark wie geschaffen für ein Pflegekind, gut situiert, ineinander verliebt und bereit, diese Liebe an einen kleinen Menschen weiterzugeben. Einige Monate nach ihrer Bewerbung bekam sie dann einen Anruf. Da sei ein 2,5 Monate altes Baby von seiner rumänischen Mutter im Krankenhaus abgegeben worden. Von dort war er in eine Kurzzeitpflege gekommen, wo ihn mit 7,5 Monaten Tina und Mark kennenlernten. Erst bei kurzen Besuchen, bis sie ihn schließlich ganz zu sich nehmen durften. Wenn ein Neugeborenes schreit und es kommt keiner, dann gräbt sich das tief in das Gefühl des Kindes ein, sagt die Ärztin und Pädagogin Dr. Bettina Bonus, die sich mit Pflege- und Adoptivkindern beschäftigt. Solche Kinder hätten zwar häufig eine für sie existenzielle Bedrohung überlebt, aber die Ohnmachtsgefühle würden oft bleiben. Ein später aggressives Kind versuche, diese Ohnmacht zu bewältigen, so Dr. Bonus. Nicht, weil es bösartig sei, sondern aus einer tiefen seelischen Not heraus. Luca habe von Anfang an sehr viel geschrien, sagt Tina. Beruhigen ließe sich nur schwer, wenn überhaupt, dann von Mark. Auf den war er so fixiert, dass Mark keine ruhige Minute hatte. Das änderte sich erst, als Tina überraschenderweise doch noch schwanger wurde und Luca mit 1,5 Jahren einen kleinen Bruder bekam. Plötzlich konzentrierte er sich voll auf Tina, wollte von ihr genauso viel Zuwendung wie das Neugeborene. Von da an seien die Probleme immer größer geworden. Luca habe sich auf seinen kleinen Bruder geworfen, ihn gebissen und gekniffen. Auf dem Spielplatz habe er fremde Kinder entweder geküsst oder ihnen das Spielzeug weggenommen. Einmal schrie er so lange, dass er in eine Schreiambulanz musste. Wenn er spielte, dann alle 2 Minuten mit etwas anderem, bis wirklich alles aus den Regalen auf dem Boden lag. Schon seit der Grundschule gelang es weder Lehrer noch Mitschülern, an ihn ranzukommen. Freunde? Eher nicht. Wer Luca einmal zum Geburtstag eingeladen hat, der tat das kein zweites Mal. Natürlich sind Tina und Mark mit ihm zu Therapeuten gegangen. Immer und immer wieder. Natürlich bekam er auch Medikamente gegen ADHS. Natürlich haben sie sich gefragt, was in 2,5 Monaten nach Lukas Geburt passiert ist. Lag er irgendwo schreiend herum, ohne dass sich jemand gekümmert hätte? War seine Mutter drogenabhängig, eine Prostituierte? Hat sie während der Schwangerschaft Alkohol getrunken? Ist sein Verhalten genetisch zu erklären? Tina und Mark haben versucht, mehr über Lukas erste Lebensmonate zu erfahren. Biografiearbeit heißt das im Kinderpsychologenjargon, aber das Jugendamt rückt bis heute nichts raus. Schutz der leiblichen Mutter heißt es. Der Schutz der Pflegeeltern scheint weniger wichtig. Als Luca größer wurde, zeigte er andere problematische Verhaltensweisen. Zuerst setzte die Beschimpfungsphase ein, später kam die Klau- und Lügenphase hinzu. Luca fing an, seinem Bruder Klamotten wegzunehmen, auch Geld. Wenn sie ihn zur Rede stellten, fand er das eher lustig. Sie installierten an den Türen Zahlenschlösser, aber auch das hielt Luca nicht auf. Als er mal wieder an sein Handy wollte, brach er die Tür einfach auf. Da war gerade der Familientherapeut bei ihnen. Überhaupt das Handy. Allergrößtes Reizthema. Mark und Tina wollen, wie viele Eltern, nicht, dass Luca den ganzen Tag am iPhone hängt. Daher gibt es jeden Tag Streit und endlose Diskussionen. Erst wirft man sich Schimpfworte an den Kopf, dann knallen Türen, dann folgen Tränen. Wirklich jeden Tag. Tatsächlich gibt es auch einen anderen Luca. Keinen, der herumwütet, der seinen Bruder nervt, der seine Pflegemutter nicht beschimpft oder ihr, natürlich ganz aus Versehen, auf den Fuß tritt. Dieser Luca sitzt auf dem Sofa und schaut sich völlig versunken die Babybilder von seinem jüngeren Bruder an. Dieser Luca lässt sich von seiner Pflegemutter immer wieder erzählen, wie schön es war, als sie ihn das erste Mal sah. Dieser Junge legt sich zu ihr ins Bett, legt den Kopf an ihren Po und lässt sich von ihr massieren. Dieser Junge lässt seinen Dampf nicht zu Hause ab, sondern im Boxsportverein, wo er sich laut Trainer verantwortungsbewusst auch mal um die Kleineren kümmert. Dieser Luca spielt an der Xbox lieber einen gemütlichen Bussimulator als irgendwelche Ballerspiele wie andere Kinder. Klingt doch alles gut, klingt doch nicht so, als sei alles verloren. Ist aber leider nur ein kleiner Ausschnitt im Leben eines, Vorsicht Modewort, Systemsprengers. In Wirklichkeit sind die Pflegeeltern ziemlich am Ende ihrer Kräfte. Man kann auch sagen, seelisch wundgerieben. Mark noch ein bisschen mehr als Tina. Dabei könnte das Leben so schön sein. Tina ist jetzt 59, Mark 50. Sie haben sichere und gut bezahlte Jobs in der Finanzwirtschaft, die sie auch oft von zu Hause aus erledigen. Anders könnten sie die zig Therapien und Gespräche mit den Lehrern auch gar nicht in ihrem Alltag unterbringen. Aber die große Dachgeschosswohnung, die beiden Autos, die 3 Urlaube im Jahr, was nutzt das alles, wenn der Traum vom schönen Familienleben jeden Morgen schon vor 7 endet, wenn Luca eskalationsbereit aus dem Bett springt? Mark, eigentlich eher der Typ in sich ruhender Sportsfreund, scheint sich inzwischen in einer Art innerer Emigration zu befinden. Wenn ihn Luca mal wieder einen langweiligen alten Mann mit grauen Haaren nennt, der nichts kapiere, hört er gar nicht mehr hin. Er schimpft auch nie zurück wie Tina und zeigt auch sonst weniger Emotionen. Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber mittlerweile kann ich mir auch vorstellen, ohne Luca zu leben, sagt er. Er habe ihn sehr lieb, aber so könne es nicht weitergehen, das sei kein Familienleben. Nur möchte ich nicht, dass er auf der Straße landet. Tina kämpft noch. Sie ist keine, die aufgibt, hat sie nie getan. In einem der vielen familientherapeutischen Gutachten steht, dass ihre Beziehung zu Luca bereits sadomasochistische Züge annimmt. Fazit der Therapeuten, sie müsste mal locker lassen und Mark übernehmen. Aber wie schon gesagt, Mark kann leider nicht mehr. Es gibt natürlich auch Ratschläge von außen, von den wenigen Freunden, die sie noch haben. Gebt ihn doch endlich weg, sagen die einen, sie hätten doch alles versucht. Andere empfehlen, lasst ihn doch vom Smartphone oder der PlayStation vergammeln. Ein ähnlicher Tipp kam neulich vom Jugendamt. Tina und Mark sollten Luca doch mal eine Zeit lang nicht mit Regeln kommen und gucken, was passiert. Paradoxe Intervention heißt das im Jugendamtssprech. Haben die beiden dann tatsächlich brav versucht. Und was passierte? Am ersten Abend kam Luca gar nicht mehr nach Hause oder sagen wir für einen 13-Jährigen sehr spät. Am zweiten Tag fing er an, Vapes zu rauchen und sie an andere Kinder zu verkaufen. Am dritten Tag rief abends die Polizei an, man könne Luca bei Karstadt abholen, da habe er ein Ladekabel fürs iPhone geklaut. Die paradoxe Intervention lief also suboptimal. Die Ratlosigkeit bei Tina und Mark ist nun so groß wie nie. In ein paar Wochen kommt Luca aus der Tagesklinik, dann brauchen sie wahrscheinlich eine neue Schule, in der alten geht es nicht mehr weiter. Ein neuer Sportverein wäre auch gut, mit dem Boxen hat Luca leider aufgehört, nachdem sich seine Peergroup im Verein aufgelöst hat. Leichtathletik wäre vielleicht was, laufen bis zum Umfallen oder wenigstens bis er keine Kraft mehr hat, andere zu nerven. Nochmal zurück zu Luca. Er zeigt jetzt Videos von einem Musikfestival, angeblich Backstage. Die Techno-Beats wummern aus seinem iPhone, großer Kameraschwenk über das tanzende Publikum, dann Zoom auf die Lasershow am Sommerhimmel. Von ihm? Na klar, sagt er. Es piept. Ein Mädchen schickt eine Nachricht. Eine 14-Jährige, mit der er vergangene Woche im Feriencamp in Schleswig-Holstein war, zum Segeln und Englisch lernen. 13 Mädchen waren da und nur 2 Jungen. Wobei, vielleicht in diesem Zusammenhang nicht unerheblich, Luca mit seinem dunklen Oberlippenflaum und der Zahnspange deutlich älter als 13 aussieht. Die Kids benannten sich im Camp nach Küchengeräten. Luca war The Knife. Und wenn The Knife nachts zu den Mädchen kam, gab es natürlich ein großes Hallo, aber eben auch großen Ärger mit den Betreuern. Pflegevater Mark bekam prompt einen Anruf, dass er Luca sofort abholen müsse, sonst übernehme das die Polizei. So viele Mädchen, sagt Luca rückblickend, ist doch klar, wenn die Jungs rübergehen. Auch wieder wahr. Aber oh boy, ein paar Regeln müssen noch sein, sonst klappt doch nix. Kein Unterricht, kein Miteinander, kein Familienleben. Warum bloß macht er es sich selbst so schwer? Und allen anderen? Warum kann er nicht verstehen, dass seine Pflegeeltern nicht wollen, dass er den ganzen Tag vor dem Handy herumhängt? Warum nicht, dass er die alte Frau im dritten Stock nervt, wenn er 2 Stockwerke über ihr die Musik so laut macht, dass die Wände wackeln? Man will mir alles verbieten, was mir Spaß macht, weil es mir Spaß macht. So sieht er das. Normaler Denkfehler eines Frühpubertisten, könnte man glauben. Aber so einfach ist es bei Luca leider nicht.
Geschrieben und gesprochen von Oliver Gers. Aus Dummy Nummer 85 zum Thema Kindheit. Zu bestellen auf dummy-magazin.de.